Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Je weniger Nashörner in freier Wildbahn leben, je mehr wir uns anstrengen, sie zu schützen, umso stärker geraten sie unter Druck. Denn das Nashorn wird immer wertvoller.
60.000 Euro pro Horn, das ist viel Geld. Unser Ansatz ist jetzt im Grunde Demystifizieren des Hornes und gleichzeitig den Markt unterminieren, indem falsche Hörner auftauchen.
Ein Rezept gegen die Nashornwilderei. Das ist es, was der Oxforder Zoologe Fritz Vollrath entwickelt hat. Wir stellen es gleich vor. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Beginnen wir in Leipzig. Es ist vermutlich das derzeit ehrgeizigste und umstrittenste Projekt der Kinderwunschbehandlung. Wenn Keimzellen aus körpereigenen Stammzellen entstehen könnten, hätte jeder die Chance, biologisch Vater oder Mutter zu werden. Ungewollt Kinderlose, aber auch Homosexuelle. Wollen wir das, wenn wir es demnächst vielleicht können? Christine Westerhaus berichtet von der Tagung der Reproduktionsmediziner in Leipzig.
Eizelle und Samenzelle verschmelzen und ein Mensch entsteht. Bei vielen Paaren ist genau das nicht möglich. Entweder weil der Mann keine funktionstüchtigen Spermien produziert oder die Frau keine Eizellen besitzt. Seit vielen Jahren forschen Biologen und Mediziner daran, diesen Paaren trotzdem zu einem gemeinsamen biologischen Kind zu verhelfen. Stefan Schlatt von der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster ist einer von ihnen.
Wir können ja aus somatischen Zellen Keimzellen herstellen, durch Methoden, die auch den Nobelpreis bekommen haben, indem wir also einfach reprogrammieren. Und diese reprogrammierten Zellen, die in den Ursprungszustand versetzt worden sind, können wir dann in Richtung Keimzellen leiten.
Die Forscher verwandeln normale Körperzellen in induzierte, pluripotente Stammzellen, auch iPS-Zellen genannt, und dann in Eizellen oder Spermien. Noch sind sie nicht so weit, doch im vorigen Jahr gelang ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg. Ein japanischer Forscher verwandelte menschliche Körperzellen in die Vorläufer von Eizellen. Bei Mäusen hat er es sogar geschafft, aus den Körperzellen der Tiere Nachkommen zu erzeugen. Deswegen hält es Stefan Schlatt nicht mehr für utopisch, dass auch Menschen auf diesem Weg entstehen.
Also bis vor wenigen Jahren hätte ich gesagt, ist eher unmöglich, aber wir haben das Prinzip ja jetzt schon bei Nagern, bei Mäusen gezeigt und wir sehen auch bei vielen anderen Spezies, dass es eigentlich durchaus möglich ist, diese Zellen so zu programmieren, dass sie zu Eizellen und Spermien werden.
Der japanische Forscher Mitinori Saito hatte die menschlichen induzierten Stammzellen mit Eierstockgewebe von Mäusen gemischt. Erst dann entwickelten sie sich zu den Vorläufern der Eizelle weiter. Ähnliches erreichten Forscher mit Hodengewebe. Deshalb suchen Stefan Schlatt und andere derzeit nach den Faktoren im Eierstock und Hodengewebe, die Zellen dazu bringen, sich wie Keimzellen zu verhalten. Diese Bedingungen könnten Mediziner womöglich im Labor nachahmen und damit Paaren helfen, die nur unreife Keimzellen bilden können.
Also ich würde das nicht ausschließen. Was ich ausschließen möchte im Moment ist, dass wir das jetzt anwenden, weil wir zu viele Mechanismen, die die Epigenetik betreffen, die Mutationen betreffen, einfach nicht verstehen. Es gibt ganz große Checkpoints, also sozusagen Qualitätskontrollmechanismen in der Keimbahn. Und die müssen wir natürlich in vitro oder ex vivo genauso haben, wie wir die normalerweise im Embryo und im Organismus haben. Und wenn das nicht der Fall ist, machen wir damit großen Unsinn.
Eine Körperzelle hat womöglich bereits Mutationen angesammelt, wenn Forscher sie in eine Keimzelle verwandeln. Diese würden dann in die Keimbahn geraten. Möglicherweise haben die Zellen auch ein epigenetisches Gedächtnis und erinnern sich daran, einmal eine Körperzelle gewesen zu sein. All das sind Risiken, die Forscher ausschließen müssen, meint Stefan Schlatt.
Also das wichtigste ethische Argument ist, dass wir eben im Prinzip an Zellen arbeiten, die eben zukünftige Generationen beeinflussen können. Das heißt, wenn wir Mutationen setzen oder epigenetische Veränderungen setzen, die die Generationen nach uns beeinflussen werden, ist das schon sehr bedenklich.
Noch ist es unmöglich, die Fortpflanzung vollends vom Geschlecht und vorhandenen Keimzellen abzukoppeln. Doch schon jetzt bietet die Reproduktionsmedizin Möglichkeiten, die noch vor 20 Jahren undenkbar waren.
Also den unfruchtbaren Paaren können wir im Prinzip dadurch helfen, dass wir die letzte Eizelle und das letzte Spermium finden. Was anderes können und sollten wir im Moment auch nicht anbieten und auch keine Hoffnung machen, weil alles andere ist sehr experimentell und wir sollten sehr vorsichtig sein, da zu viel Hoffnung zu schüren und es einfach zu früh ist, um da irgendwelche konkreten Angaben machen zu können.
Warnt der Reproduktionsbiologe Stefan Schlatt im Beitrag von Christine Westerhaus. Forschung braucht Geduld und manchmal Frustrationstoleranz. Das gilt auch für das Projekt Icarus. Säugetiere, Vögel, Fische oder Insekten, sie alle wandern. Zwischen ihren Futter- und ihren Brutgebieten legen sie manchmal Tausende von Kilometern zurück. Und beobachten kann man das, wenn die Tiere erst einmal besendet sind, am besten aus der Umlaufbahn. Die Antenne war an der Internationalen Raumstation schon installiert. Da stellte sich im Juli heraus, dass die Hardware nicht lief. Heute nun ist der Ersatzrechner in Richtung ISS gestartet. Mit etwas Glück kann es diesmal losgehen. Guido Meyer.
Mal angenommen, irgendwo in Asien macht sich ein Schwarm Weidenammern auf den Weg Richtung Europa. Sobald die Singvögel ihre Reise begonnen haben, erhalten Biologen in Deutschland Informationen über den Gesundheitszustand der Tiere.
Es geht zum Beispiel dabei um Vögel, die aus Asien nach Europa kommen und Grippeviren einschleppen. Wenn wir die Wege der Vögel kennen und sehen, die fliegen jetzt irgendwo in China los, dann können wir hier in Deutschland die Bestellung für Impfstoffe auslösen.
Friedhelm Klaasen hat das Projekt Icarus beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, in Bonn mitentwickelt.
Es geht zum Beispiel auch um Erntevorhersagen, ganz einfach, weil wir die Vögel, die Heuschrecken fressen, verfolgen können. Und die Vögel sind da, wo die Heuschrecken sind.
Um künftig solche Vorhersagen zu ermöglichen, hätten Biologen in den vergangenen Jahren Hunderte von Tieren weltweit mit Sensoren bestückt. Vögel, Säugetiere und sogar Insekten, erklärt Martin Wikelski, der Direktor des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Radolfzell am Bodensee.
Und wenn wir zigtausende von Spürhunden draußen haben, dann können wir verstehen, wie es dem Leben auf der Erde wirklich geht. Das ist auch ganz wichtig, um sie zu schützen, weil von vielen Tieren noch unbekannt ist, wo sie brüten, wo sie überwintern, welche Gebiete sie zwischendrin brauchen.
Nach den anfänglichen mehreren hundert Flughunden, Schmetterlingen und Störchen sollen künftig bis zu 50.000 Tiere der verschiedensten Arten pro Jahr von Biologen mit Sensoren bestückt werden. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Denn auch ins Wasserreich wollen die Wissenschaftler mit ihren Sensoren vordringen.
Bei den Fischen sind wir gerade dabei, eine neue Methode zu etablieren, dass wir die Sender mit einer implantierten Platte, die unter der Haut sitzt, befestigen. Man kann sich das so vorstellen wie beim großen Hai zum Beispiel. Da schwimmen ja auch außen dran diese Putzerfische mit. So ähnlich sitzt dann der Sender auf dem Fisch und geht aber zu einer vorbestimmten Zeit hoch an die Oberfläche und sendet dann die Daten zur ISS.
Diese Sensoren messen permanent den Gesundheitszustand der Tiere. Und sie sind gleichzeitig Sender. Im vergangenen Jahr hatte eine russische Progress-Rakete die entsprechende Hardware zum Empfang der Signale zur Internationalen Raumstation transportiert. Im August dann hatten Astronauten während eines Weltraumspaziergangs die Empfangsantenne an der Außenseite des russischen Service-Moduls befestigt. Ein Receiver im Innern der ISS wird künftig die Signale vom Boden empfangen und weiterleiten zu verschiedenen Nutzerzentren auf dem Boden, zunächst beschränkt auf Deutschland und Russland. Alle so gewonnenen Informationen werden in der Datenbank MoveBank gespeichert. In spätestens 3 Jahren werden die Informationen für die internationale Forschergemeinschaft frei zugänglich sein. Ausgenommen bleiben sensible Daten, wie der Aufenthaltsort bedrohter Nashörner. Ein speziell dafür eingesetztes Ethikkomitee soll im Zweifel über die Veröffentlichung entscheiden.
Sobald oben die Anlage eingestöpselt ist und der Strom fließt, können die Tiere unten anfangen, die Daten hochzuschicken. Und ab dann können wir wirklich weltweit über die Tiere das Leben auf der Erde beobachten.
Ein Beitrag von Guido Meyer. Nach der Panne mit dem Computer ist ein neuer Icarus-Rechner auf dem Weg zur ISS. Von dort oben kann man auch die wenigen verbliebenen Nashörner sehen. Viele sind besendet, werden bewacht und trotzdem von Wilderern abgeschossen. Das Geschäft mit Nashorn lohnt sich, weil die Nachfrage da ist. Und genau da setzt nun der Plan des Zoologen Fritz Vollrath an. Er will den Markt mit falschem Nashorn fluten und ihn so austrocknen. Das Gespräch mit ihm habe ich aufgezeichnet. Herr Vollrath, Sie leiten an der Universität Oxford die Silk Group, das heißt, Sie arbeiten mit Spinnenseide. Wie kommt ein Spinnenseidenforscher zum Nashorn?
Auf der einen Seite arbeite ich mit Spinnen und Seiden, auf der anderen Seite arbeite ich auch mit Elefanten und wir haben uns das mal angeschaut, ob wir das Elfenbein nachmachen können, indem wir Seide benutzen und einige Mineralien, die in den Knochen sind. Und das läuft ganz gut. Und da hat ein Freund gesagt, weißt du was, kannst du, wenn du Elfenbein nachmachen willst, kannst du auch Rhinozeroshorn nachmachen. Dann habe ich mir das mal angeschaut. Was ist das denn? Das ist eine Art Haar, sozusagen Nasenhaare, die hochgewachsen sind. Und dachte ich, das ist doch ganz einfach. Dann schaue ich mal nach, wer ist der nächste Verwandte. Das sind die Pferde. Pferdeschwanzhaare kann man billig kaufen. Klebe ich die doch mal zusammen mit diesen Seidenklebern, die wir benutzen, um das künstliche Elfenbein zu machen.
Und das hat ganz offensichtlich geklappt. Sie haben ein Verfahren zur Herstellung von Fake-Nashorn aus Pferdehaar. Und mit diesem Imitat wollen Sie nun den Schwarzmarkt fluten. Welche Effekte erhoffen Sie sich denn?
Ja, ich will den selber nicht fluten, sondern ich gebe das Rezept raus. Wie man das machen kann, ist relativ billig. Also Pferdeschwanzhaare, dann kann man die zusammenkleben mit verschiedenen Klebern. Also wir haben einen Kleber benutzt, der uns die Signale gibt, die chemischen Signale und auch die mechanischen Signale, die das echte Rhinoceroshorn hat. Also wir haben das wirklich sehr gut nachgemacht. Das interessierte uns natürlich als Forscher. Aber jeder Entrepreneur sozusagen, Businessman in einer kleinen Straße, der kann jetzt versuchen, solche künstlichen Rhinoceros herzustellen und die auf den Markt werfen. Was wichtig ist, meiner Meinung nach, ist nicht nur, dass der Markt jetzt unterminiert wird durch gute, falsche Hörner, sondern dass gleichzeitig eine Kampagne angefahren wird. Denn wenn man jetzt sagt, okay, schau mal nach, das Rhinoceroshorn ist keine magische Substanz, also wenn du zum Apotheker gehst, hinten in einer kleinen Straße irgendwo und sagst, ich will jetzt ein bisschen Nashornpulver haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das kein echtes ist, sondern ein falsches, ist relativ hoch. Dann überlegst du dir das, will ich nur wirklich 1000 Euro geben für so ein Gramm von diesem Pülverchen. Also die Kampagne ist meiner Meinung nach so wichtig als die falschen Hörner, die dann möglicherweise auf dem Markt überall verteilt sind.
Es gibt allerdings auch Kritiker aus den Umweltschutzkreisen, die sagen, möglicherweise erzielen sie damit genau das Gegenteil, nämlich dass die Kunden erst generiert werden. Was sagen Sie denen?
Ja, das kommt natürlich vor. Die Leute, die traditionellen Conservation-Leute sagen, wir müssen die Rhinozerosse in ihrem Habitat schützen. Total richtig. Wir müssen versuchen, die zu fangen auf dem Markt. Total richtig. Das muss alles gemacht werden. Die Ökonomen auf der anderen Seite sagen, wenn der Preis runtergeht, dann sollte auch der Preis im Gelände runtergehen, wo die Wilderer sitzen. Also dann geht der Preis für die Wilderer runter. Die Kosten für die Wilderer bleiben hoch oder gehen sogar vielleicht noch höher. Das heißt, für einen Ökonomen ist das ein Angebot-Nachfrage-Geschichte. Total richtig, dass man den Schutz nicht vergessen darf. Aber auf der anderen Seite, was ich sehe, und wir verbringen viel Zeit in Afrika mit den Elefanten, die Rhinozerosse werden richtig, denen geht es schlecht, richtig schlecht. Also auch in den Gebieten, wo sie hochgradig geschützt sind, wo Leute mit Gewehren hinter fast jedem Rhinozeros herlaufen, von Zeit zu Zeit wird es doch gewildert, Horn abgeschnitten. Man kann es alles nur versuchen.
Sagt Fritz Vollrath, Zoologe und Materialforscher an der Universität Oxford. Fake Nashorn soll den Schwarzmarkt austrocknen, das Rezept stellt er gerne zur Verfügung. Eine CRISPR-Revolution ist im Gange und Europa spielt nicht mit. In diesem Sinne haben sich Mitte der Woche deutsche Forschungsverbände zu Wort gemeldet und Widerstand gegen die geltenden Gentech-Vorschriften angemeldet. In weiten Teilen der Welt entstehen mit den neuen Wunderwerkzeugen Pilze, die nicht braun werden, und Weizen mit wenig Gluten. Nur hierzulande dürfen die Pflanzengenetiker nicht entwickeln, was der Verbraucher gut brauchen könnte. Zumindest könnte ohne aufwendiges europäisches Zulassungsverfahren nichts davon in die Regale der Supermärkte wandern. Soweit die politische Ebene, auf der man durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann. Aber was, wenn die EU noch ganz andere Probleme mit dem CRISPR-Salat hätte? Lucien Haas mit den Hintergründen.
Die USA, Kanada, Brasilien, Argentinien, Australien und bald vermutlich auch China. Diese großen Agrarländer der Welt haben eines gemeinsam. Sie haben den Weg für das sogenannte Genome-Editing freigemacht oder stehen kurz davor. Dort dürfen Pflanzenzüchter bestimmte Veränderungen im Erbgut durchführen, ohne dass die Produkte am Ende als gentechnisch verändert eingestuft, gekennzeichnet und reguliert werden. Forscher und Pflanzenzüchter in der EU würden das auch gerne dürfen, wie Petra Jorasch vom Europäischen Verband der Pflanzenzüchter Euroseeds erklärt.
Das Genome Editing ist ein Werkzeug, was die Pflanzenzüchter gerne nutzen würden, weil es die Züchtung insgesamt effektiver und effizienter macht.
Es geht um den Einsatz von Genscheren, wie zum Beispiel CRISPR-Cas. Welchen Aufschrei wird es geben, wenn solche geneditierten Produkte nach Europa importiert werden? Holger Puchter, Züchtungsforscher am Karlsruher Institut für Technologie.
Ich bin mir nicht sicher, inwieweit überhaupt ein Aufschrei kommen wird, weil es ja einfach schlicht und ergreifend gar nicht möglich ist, diese Sorten zu identifizieren. Und deswegen wird sich das Ganze meiner Ansicht nach auf juristischer Ebene irgendwann mal ad absurdum führen.
Juristisch ad absurdum, damit meint Holger Puchter, die Regeln, die derzeit in Europa noch gelten, passen nicht mehr zur Realität. Mit der Genschere lassen sich im Erbgut punktuelle Mutationen einbringen. Das geht auch mit herkömmlicher Züchtung, dauert nur viel länger. Im Juli 2018 hatte der Europäische Gerichtshof zwar geurteilt, dass Pflanzen, die durch Genome Editing entstehen, gemäß geltendem EU-Recht als gentechnisch veränderte Organismen, kurz GVO, eingestuft werden müssen. Aber die Rechtsgrundlagen dafür sind bald 20 Jahre alt. Die Wissenschaft ist in dieser Zeit weit fortgeschritten. Und daraus ist eine Spannungssituation entstanden, auch weil andere Länder das Genome-Editing in der Pflanzenzucht bereits weitgehend dereguliert haben. Für die EU könnte das zur Sackgasse werden, so Petra Jorasch.
Das Problem ist, wenn man irgendwo in einer Schiffsladung Spuren von diesem Produkt hätte, hätte man sehr große Probleme, das überhaupt nachweisen zu können. Es ist insofern schlimm, weil die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, gentechnisch veränderte Organismen zu kontrollieren, also deren Einfuhr, und zu überprüfen, ob die hier eine Zulassung haben.
Solche Probleme bekam die EU-Kommission auch schon im Frühjahr 2019 mit einer Studie des eigenen Joint Research Center und des europäischen Netzwerks der GVO-Nachweislabore vor Augen geführt. Die Quintessenz daraus: sehr unwahrscheinlich, dass man genomeditierte Pflanzenprodukte eindeutig wird nachweisen können. Anfang November beantragte der EU-Rat deshalb bei der EU-Kommission eine weitere Untersuchung. Bis zum 30. April 2021 muss die Kommission einen Bericht vorlegen, in dem sie Wege aufzeigt, wie die Einhaltung der Gentechnikgesetze sichergestellt werden kann, und zwar ohne die europäischen Züchter und Pflanzenforscher zu benachteiligen. Die sehen dafür nur eine praktikable Lösung: eine Änderung der europäischen Gentechnikgesetzgebung.
Das heißt, man müsste Pflanzen, die mit konventioneller Züchtung vergleichbar sind und von dieser auch nicht unterscheidbar sind, eben aus dem Gentechnikgesetz rausnehmen.
Die grüne Gentechnik gilt in Europa als politisches Minenfeld. Wie und wie schnell die gerade neu installierte EU-Kommission unter Ursula von der Leyen sich darin positioniert, ist noch nicht erkennbar.
Ich denke, positivsterweise wäre eine Neuregelung bis zum Ende dieser Legislaturperiode der neuen Kommission und des Parlaments möglich.
Das wäre 2024. Bis dahin dürften andernorts schon einige Produkte aus geneditierten Pflanzen im Handel sein. In den USA sind bereits eine Sojasorte mit verbesserten Ölqualitäten und ein herbizidresistenter Raps auf dem Markt. 2020 soll ein Wachsmais mit besonderer Stärkezusammensetzung folgen. In der Pipeline befinden sich unter anderem Weizen, dessen Gluten-Eiweiß von Zöliakie-Kranken vertragen wird, Salat mit erhöhtem Vitamin-C-Gehalt, Kartoffeln mit geringerer Acrylamidbildung, pilzresistente Bananen. Und die EU muss sich zwangsläufig fragen, was davon wollen wir auch?
Soweit der Beitrag von Lucian Haas über den Umgang in der EU mit neuer CRISPR-Nahrung. Weiter geht es mit den Meldungen und Lennart Pyritz.
Ein Fossilfund gibt neue Einblicke in die Evolution des Säugetierohrs. Heutige Säugetiere haben drei Gehörknöchelchen im Mittelohr, die Schwingungen an das Innenohr weiterleiten. In der frühen Entwicklungsgeschichte waren diese Knöchelchen Teil des Kiefers, der bei unseren Vorfahren mit Kauen und Hören also eine doppelte Funktion hatte. Ihre Loslösung war die Voraussetzung für bessere Hörleistungen moderner Säugetiere. Jetzt präsentiert ein chinesisches Forschungsteam im Fachblatt Science das Fossil einer bislang unbekannten Säugetierspezies aus der Kreidezeit, die eine Zwischenstufe dieser Entwicklung darstellt. Bei ihr liegen Kiefergelenk und Gehörapparat noch in unmittelbarer Nähe, haben aber keinen direkten Kontakt mehr.
Die Zahl der Angriffe von Wölfen auf Nutztiere ist gestiegen.
Im vergangenen Jahr gab es nach Angaben der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf, kurz DBBW, knapp 650 gemeldete Übergriffe von Wölfen mit getöteten, verletzten oder vermissten Nutztieren. Der Großteil davon waren Schafe. Die meisten Übergriffe gab es in Brandenburg und Niedersachsen. 2017 lag die Zahl für Deutschland um etwa 35% niedriger. Das Bundesumweltministerium verwies gestern auf einen Gesetzentwurf, mit dem sich derzeit der Bundestag beschäftigt. Demzufolge sollen Wölfe unter anderem leichter geschossen werden können, wenn sie Schafe und andere Nutztiere reißen, auch wenn nicht klar ist, welcher Wolf die Tiere angegriffen hat. Die Länderbehörden müssen allerdings jeden Abschuss einzeln genehmigen. Was verboten bleibt, ist das vorsorgliche Töten von Wölfen, ohne dass es einen Angriff auf Nutztiere gab.
An Bord der ISS soll bald ein Experiment zum Bierbrauen stattfinden.
Derzeit befindet sich ein Dragon-Frachter auf dem Weg zur internationalen Raumstation. Das unbemannte Raumschiff hat mehr als 2500 Kilogramm Nachschub und Materialien für wissenschaftliche Experimente an Bord, darunter auch ein Bierbrauexperiment. Damit soll getestet werden, wie Gerste bei Schwerelosigkeit gemälzt werden kann. Die Forschenden erhoffen sich davon Erkenntnisse darüber, wie Astronautinnen und Astronauten künftig bei längeren Flügen im All verpflegt werden können. Am Sonntag soll der Frachter an der ISS ankommen. Es handelt sich um den 19. Versorgungsflug des vom privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX entwickelten und betriebenen Raumschiffs.
Fledermäuse können von Waldbränden profitieren.
Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam im Fachmagazin Scientific Reports nach Beobachtungen in Nadelwäldern der Sierra Nevada. Der Studie zufolge haben die Populationen der Tiere insgesamt den größten Nutzen von mittelschweren Flächenbränden mit unterschiedlich stark verbrannten Arealen. Der Grund: Das Feuer macht den Lebensraum der Fledermäuse vielfältiger. Es schafft Raum zur Jagd auf Insekten und Totholz, das einige Arten als Unterschlupf nutzen. Jahrzehntelange Brandbekämpfung habe untypisch dichte Wälder geschaffen, so einer der Autoren. Die Studie unterstützt damit die Praxis der kontrollierten Waldbrände, bei denen etwa durch Blitze verursachte Brände in abgelegenen Gebieten der Sierra Nevada brennen dürfen. Die Forscher hatten den Effekt von Flächenbränden auf Fledermauspopulationen zwischen 2014 und 2017 mithilfe von Ultraschallaufnahmen untersucht.
Die Zahl der Marsanfälle ist deutlich gestiegen.
Ungefähr 140.000 Menschen sind Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation zufolge im vergangenen Jahr an der hochansteckenden Krankheit gestorben. Die meisten davon waren Kinder unter 5 Jahren. Zwar ist die Zahl der Todesopfer im Langzeitvergleich gesunken, seit kurzem steigt sie jedoch wieder an. So gab es 2018 den WHO-Schätzungen zufolge rund 16.000 Maserntote mehr als 2017. Auch die Zahl der Infektionen nahm zu. Da in vielen Ländern keine Meldepflicht besteht, wird laut WHO nur ein Bruchteil der Masernfälle bekannt. Besonders betroffen von der Infektionskrankheit sind derzeit die Demokratische Republik Kongo, Liberia, Madagaskar, Somalia und die Ukraine. In Deutschland wurden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts von Januar bis Ende November 501 Masernfälle gezählt, etwas weniger als 2018 im selben Zeitraum. Zum 1. März 2020 soll hierzulande ein Gesetz für eine Impfpflicht in Kraft treten.
Sternzeit, 6. Dezember, Julius Schiller und die christlichen Sternbilder. Nach Einbruch der Dunkelheit leuchtet der Erzengel Gabriel hoch im Süden. Links schließt sich die Sternkette des Heiligen Grabs an und gegen Mitternacht zeigen sich im Südosten die Apostel Andreas und Jakobus der Ältere sowie der heilige Josef und König David. Wäre es nach dem Augsburger Juristen und Astronomen Julius Schiller gegangen, dann wäre dies die korrekte Beschreibung des Himmelsanblicks heute Abend. Schiller hat im Jahr 1627 seinen Atlas des christlichen Sternenhimmels herausgegeben. Darin benennt er sämtliche Sternbilder nach biblischen Figuren und Objekten. Der Erzengel Gabriel ist der Pegasus. Die Andromeda wurde bei Schiller zum Heiligen Grab. Orion ist das christliche Sternbild Josef und König David kennen wir als großen Hund. Julius Schiller hat die Figuren des Neuen Testaments vorwiegend an den nördlichen Sternenhimmel gesetzt, die des Alten an den südlichen. Aus den 12 Tierkreiszeichen machte er die 12 Apostel. Andreas ist der Stier, die Zwillinge stellen Jakobus dar und so weiter. Die Sternkarten des Julius Schiller sind spiegelverkehrt gezeichnet, als blicke Gott von außen auf die Himmelskugel. Das Werk ist ein Kuriosum der Astronomiegeschichte, mehr nicht. Julius Schiller ist noch im Erscheinungsjahr seines Werks gestorben. Die christlichen Sternbilder spielten nie eine Rolle. Die Astronomen haben ihm den Versuch der Umbenennung offenbar nicht übel genommen. Sie benannten nach ihm 1935 einen merkwürdig länglich geformten Krater auf dem Mond.
Das Treffen der OPEC-Staaten wird gleich die Kollegen aus der Wirtschaft beschäftigen und am Sonntag bei Wissenschaft im Brennpunkt stellen wir Ihnen Sachbuchneuerscheinungen vor, diesmal zum Thema digitale Dystopien. Mein Name ist Christiane Knoll, danke fürs Zuhören.